lese auf Psalm 139, die Verse 17 und 18. Deine Gedanken sind zu schwer für mich, o Gott, sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, so käme ich doch nie an ein Ende. Wir hören die Predigt von Pastor Christian Meyer.
Ich begrüße Sie wieder ganz herzlich. Trotz Sommerferien ein volles Haus. Wunderschön. Freut mich, dass Sie alle da sind. Ich habe mir erspart, heute einen Schlips umzutun. Eine Jacke oder Weste anzuziehen. Das wäre ein bisschen noch schweißtreibender. Aber heute Morgen geht es ja eigentlich nicht, damit meine Stimme nicht versagt. Sie sind ja dabei, oder ihr, brauche ich auch nicht, Licht ist schon weg. Dem Psalm 139 durchzugehen und zu predigen. Diese beiden Verse sind mir früher, und ich kenne den Psalm recht gut, ich habe ihn sogar mal auswendig gelernt vor über 50 Jahren, ich sagen kann, diese beiden Verse haben so eine große Bedeutung früher nicht gehabt. Aber in den letzten Wochen ist das anders geworden. Hier liegt ganz viel drin. Noch einmal der Text, brauchen wir jetzt nicht mehr. Deine Gedanken sind zu schwer für mich, o Gott. Es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer, wollte ich sie alle zählen. So käme ich doch nie an ein Ende. Sie haben vermutlich am letzten Sonntag neu darüber gestaunt, wie wunderbar Gott uns Menschen gemacht hat. In all seinen Funktionen des Körpers. Wie toll sind wir gestaltet und ausgestattet mit den vielen, vielen Organen. Ein Arzt sagte zu seinem Patienten, der Mensch ist das herrlichste Geschöpf, dass es auf Erden gibt. Stimmt auch. Wir sind ja sogar nach dem Bilde Gottes geschaffen, ihm ähnlich, gleich ähnlich, in welcher Richtung auch immer. Aber ein anderer Arzt sagte zu mir, der Mensch ist das schlechteste Wesen auf der ganzen Welt. Und dann fügt er hinzu, krankheitsanfällig, in jedem seiner Organe und seine Psyche nochmal extra. Hat doch auch recht, oder? Nicht wahr? Fazit aber bleibt, Gott hat uns wunderbar geschaffen und er hat gute Gedanken, unfassbar große Gedanken, großartige über unser Leben. Und andererseits stimmt es doch auch, dass Schwächen, Erkrankungen aller Art uns Menschen befallen. Und es gibt so gut wie keinen Menschen, der, wenn er seinen gesamten Organismus betrachtet, komplett hundertprozentig gesund ist. Wohl niemand. Oder einer hier? Ach, auch keiner. Ich auch nicht. Das ist leider so. Und wenn wir uns umgucken, wir brauchen ja viele Ärzte in allen Kategorien. Und es gibt ja auch hier in der Gemeinde welche. Und dann brauchen wir noch Hilfestellungen, Fachleute für unsere Psyche nochmal extra. Aber die Absicht unseres Gottes, die sah so aus, dass er sagte, vollkommen. Und damit meinte Gott, als er uns Menschen geschaffen hatte, ein Leben in absoluter Harmonie, in ewigem totalen Frieden, ohne Sterben, ohne Tod, Glück ohne jeden Schatten und jeden Makel. Wie weit sind wir davon entfernt? Unser Leben ist durchsetzt von Ängsten, von Sorgen, von Fragen. Warum eigentlich? Das Ego des Menschen, das sich entfaltet hat, am Anfang schon, hat die Zerstörung gebracht. Ich will, so hat Adam schon und Eva gesagt, ich will ohne Gott. Und damit fing der Bruch an, der bis heute menschlich gesehen nicht geheilt ist. Das Ego des Menschen, alle gucken nach Amerika und Trump, America first, ist ja nur uralte Geschichte. Bei ihm ein bisschen höher gestapelt, andere Herrscher der Welt, ob im Osten oder Südosten, sind nicht anders. Und wir, Sie und ich, das Ego kennen wir doch. Und es beginnt mit seinem Bruch an der Ecke, dass das Ich an die erste Stelle vor Gott gestellt wird oder gestellt worden ist, nämlich, dass der Mensch das erste Gebot missachtet hat. Ich bin der Herr, dein Gott. Und von diesem Thron hat der Mensch Gott weggestoßen. Und wie Gott trotzdem an uns denkt, das sehen wir auf vielfältige Weise. In der Geschichte des Volkes Israel, das ganze Alte Testament ist ein Beispiel nach dem anderen. Dieses Beispiel setzt sich fort bis in unser Leben hinein, aber wie Gott über den Menschen denkt, das sehen wir am allermeisten an Jesus Christus, der sein Leben investiert hat bis zum letzten Blutstropfen, damit dieses verlorene Glück wir Menschen wiederfinden können. Er hat eine neue Verbindung geschaffen, in die hoffentlich Sie schon hineingefunden haben, um zu erfahren, dass das Glück, für das wir gemacht sind, in Jesus Christus wiedergefunden wird. Und wir dadurch unseren Weg finden können. So denkt Gott an uns. Und wie denken wir an ihn? Und jetzt lassen wir mal die großen Machthaber raus und die Nichtchristen auch außen vor, sondern wollen unser eigenes Leben mit einbeziehen. Unsere Gedanken, meine und deine über Gott und Jesus. Stimmt das mit dem ersten Gebot noch? Ich bin der Herr und will es sein, dein Gott. Ja, unsere Gedanken sehen oftmals auch durchsetzt von viel Ich, wo Gott zurückgesetzt wird, an die Seite geschoben. Wir merken es nicht, wir wollen es vielleicht auch nicht und tun es trotzdem. David sagt in unserem Predigttext, deine Gedanken sind zu schwer für mich. Gott, sie sind ja unfassbar, viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, so käme ich nie an ein Ende. An einem Lebensschicksal möchte ich diese Spannung aufzeigen, nämlich unsere Gedanken und manchmal Entscheidungen einerseits und Gottes Gedanken und seine Führungen und die Frage nach dem Vertrauen da mitten hinein andererseits. Ich nehme heute Morgen als Beispiel, Lebensbeispiel, Noemi, wie auch immer man es jetzt ausspricht. Das ist eine Persönlichkeit, die gar nicht so bekannt ist. Wir finden sie im Buch Ruth. An ihrem Leben können wir eine Menge ablesen, wie das so ist. Nicht verstehen, und doch vertrauen. Schöne kleine Beispiele eben, fand ich. Das Leben, wenn wir dann Schritte tun und nichts mehr sehen, sind viel, viel schwerer. Und da ist dann keiner hinter mir, der mich hält. Oder doch? Ist er da? Haben Sie ihn erlebt? Können wir ihn erleben? Ja, die Familie von Elimelech lebt in Bethlehem. Der Stadt, die es heute noch an derselben Stelle gibt. Und es ist die Zeit der Richter etwa 1000 Jahre vor Christus. Wirtschaftlich geht es dem Volk Israel gar nicht gut. Durch Trockenheit, wir wissen ja inzwischen in diesem Jahr auch eine Menge davon zu sagen, und durch Missernten wächst auf den Feldern kaum noch irgendetwas. Elimelech und seine Frau Naomi kommen in Notlage. Wie können wir uns ernähren und unsere beiden Söhne mit? Das Leben ist hart geworden, ohne bessere Aussichten. Elimelech entschließt sich, mit schwerem Herzen mit seiner Frau Naomi und den beiden Söhnen Malchon und Kilion, Malchon und Kilion, in das Nachbarland Moab auszuwandern. Moab, von Israel gesehen, liegt östlich über den Jordan, östlich vom Toten Meer. Sie wissen, dass sie dort Wirtschaftsflüchtlinge sind. Aber sie hoffen trotzdem darauf, dass Gott ihnen dort hilft und sie durchbringt. Nein, sie haben diesen schweren Schritt nicht getan und wollten Gott den Rücken kehren. Aber sie können seine Führung nicht verstehen. Sie sehen sich in einer Notlage, ohne ein Ende dieser Not zu erkennen. Und ihre Gebete um Besserung hat Gott nicht erhört. Darum verkaufen sie ihre Ländereien und Haus und Hof und nehmen dieses Geld mit ins Nachbarland, um einen besseren Start zu kriegen, um dort Arbeit zu finden und dann wieder wirtschaftlich besser leben zu können. Und so machen sich Elimelech und Naomi mit ihren Söhnen auf den Weg in das heidnische Moab. Waren das nun eigene Wege ohne Gott? Das ist eine offene Frage. Wir hören nichts davon, dass sie von Gott eine Weisung dazu bekommen haben. Sie leben sich ein und es geht ihnen gut dort. Eine Zeit lang. Eine Zeit lang. Und dann wird Elimelech krank. Die Familie bittet Gott um Heilung, einzeln und zusammen. Und doch stirbt Elimelech. Naomi steht nun alleine mit ihren heranwachsenden Söhnen in der Fremde, ohne Verwandtschaft, Familienanschluss und wie auch immer. Wie oft mag sie da gebetet haben, Herr, hilf mir doch, verlass mich nicht. Die Zukunft sieht für sie dunkel aus. Ja, Herr, warum lässt du das denn zu? Habe ich den Schritt mit meinem Mann in die falsche Richtung getan und du bist nicht mitgekommen? Strafst du mich gar mit diesem Schicksal, weil wir Bethlehem verlassen haben? Meine Lieben, es mag leichter erscheinen, wenn es in einer Ehe schwierig wird, dass der eine sagt, ich sehe keine Zukunft mehr für uns beide und geht weg. Will Gott nicht verlassen, aber geht. Wo beginnen eigentlich eigene Wege? Wenn die Teenager ihren Eltern den Rücken kehren und sagen, ihr mit eurem Lebensstil und euren Überzeugungen und eurem Christsein bleibt, wo ihr seid, ich gehe. Wir treffen allemal immer wieder Entscheidungen. Unter welchen Gesichtspunkten treffen wir Entscheidungen? Mit oder ohne Gott? Warten wir auf seine Führung? Das eine sollten wir uns eingestehen. Wir sind alle gefährdet, Gott aus der Schule zu laufen, wenn sich Schwierigkeiten einstellen. David sagt im Psalm 32 und er fasst damit die Verheißungen Gottes bündelnd zusammen in dieser Aussage, dass Gott sagt, ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. das lässt sich hier in der Predigt gut zitieren. Und ich bin tiefst davon überzeugt. Aber im Leben muss das durchbuchstabiert werden. Und da ist es nicht immer so ganz leicht. Nicht wahr? Wir wollen doch eigentlich an Gottes Verheißungen für unser Leben festhalten. Und wir sollten das heute Morgen neu tun. Gottes Wege mit uns gehen nicht immer glatt und sind nicht immer einfach. Und der nächste Schritt könnte ein Stolperstein sein, wo ich auf die Nase falle. Auch wenn wir wie Naomi unsere Wege nicht verstehen, Gottes Gedanken sind manches Mal so schwer, dass wir nicht wissen, wohin, woher, wozu. Aber das sollten wir doch lernen, auch an diesem David, trotz allem, gerade dann an Gott festzuhalten und in dem Vertrauen uns neu einzuüben. Und Lebenssituationen, sie neu einzuüben, werden immer wieder kommen. Ob der eine oder andere heute Morgen schon drin steckt oder vielleicht übermorgen ihn irgendetwas befällt und er wird diese Fragen selber haben. Ach ja, es gibt so manche Dinge im Leben. Als Jugendlicher habe ich mich gefragt, Gott, warum lässt du mich auf die Welt kommen mit einer lahmen Schulter? Als Kind und Teenager hat mich das oft umgetrieben. Und Gott hat weitergeführt, wunderbar durch mein Leben mich gebracht. Ich denke an eine Familie, die haben einen Sohn, der ist Autist. Und zwar extrem Autist. Der Sohn ist nicht in der Lage, Kontakte zu schließen. Mit anderen Menschen normal Kontakt zu leben. Eines kann er super, das ist ja bei Autisten häufig so. Und anderes, das ist einfach ausgeblendet. Und die Eltern begleiten ihn. Geht ja. Und sie sagen doch, wenn wir mal nicht mehr da sind, wie soll denn dann unser Sohn durchs Leben finden? Wer wird ihn denn begleiten und umschützen? Ja, Fragen über Fragen. Und jetzt können Sie Ihr eigenes Leben mit einblenden, mit vielleicht auch Fragen, die Sie bewegen. David sagt, rätselhaft, Gott, sind deine Gedanken. Solche Erfahrungen, wenn wir herumrätseln, die stürzen uns in Sorgen und lähmen die Freude an Gott. Kennen Sie das? Sie können den Lebensalltag, die Motivation, mein Leben zu bewältigen mit seinen Herausforderungen, sehr wohl lähmen und manche werden dabei sogar depressiv. Nicht verstehen und doch vertrauen. Das ist die Herausforderung, das ist das Thema und es ist eine große Nummer für das menschliche Leben, auch als Christen sehr wohl. Aber hören wir, was Jesaja sagt. Er sagt, Gott, gib den Erschöpften neue Kraft. Und die Schwachen macht er stark. Alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Dahin lassen sie uns blicken. Dann wird der nächste Schritt ein Schritt sein, wo wir nicht stürzen und in die Tiefe fallen. Naomi, zurück zu ihr. Naomi wird eben schwere Wege geführt, aber sie hat Gott nicht aufgekündigt. Als ihr Mann gestorben war, da hat sie ihre zwei heranwachsenden Söhne. Zusammen mit ihnen beiden gehen die Tage, Monate und Jahre dahin. Die Jungs werden groß. Sie heiraten. Beide. Sie nehmen Töchter aus moabitischen Familien in der Umgebung, wo sie leben. Ganz normal. Das sind junge Frauen, die Gott Yahweh, den Gott Israels, gar nicht kannten. Und Naomi findet sich in einer neuen Situation vor. Wie soll sie jetzt ihren Glauben ausdrücken, leben oder davon reden, von Gott? Wir verstehen das menschlich. Aber menschlich lernt sich diese neue Familie aneinander zu gewöhnen. Und es kommt sogar ein Stückchen Licht in das Leben von Naomi hinein. Sonnenstrahl. Naomi hat sicherlich oft dafür gebetet, Herr, wann soll ich denn meinen Schwiegertöchtern etwas von meinem Glauben, von dir, dem ewigen Herrn, sagen? Und wie tue ich das, dass es ankommt und überhaupt bei ihnen irgendwo im Herzen Frucht bringen kann? So vergehen die Jahre. Etwa nach 10 Jahren wird der Sohn Malchon krank. Die Familie ist neu erschüttert. Wieder die große Frage. Verstehen können wir das nicht, Herr? Und Naomi, sie kämpft, wie ihre Zukunft nun aussehen soll. Herr, mach den Sohn gesund. Sie klammert sich an Gott. Und in dieser Phase hat die Schwiegertochter Ruth, die ja viel bekannter ist, hat Ruth ihre Schwiegermutter beobachtet, die einen ganz anderen Halt in Gott, Yahweh, hatte, als sie in ihren heidnischen Göttern. Das kommt später zum Tragen. Naomi lässt sich von Gott selber trösten und bringt sich ein, um den Trost Gottes weiterzugeben an ihre Schwiegertochter oder Schwiegertöchter und den anderen Sohn. Doch Malchon stirbt trotzdem. Nicht lange danach wird auch Kilion lebensbedrohlich krank und sein Ende ist auch sehr früh besiegelt. So verliert Naomi alle beide Söhne. Und nun, wissen Sie, da kommt mir der Gedanke, manchmal kommt ein Unglück gar nicht alleine. Es ist eine nach der anderen als Schicksalsschläge. Ja, und ich kenne Familien, in denen es so ist, wo über Jahre immer wieder neu eine Belastung kommt und durchgetragen will. Meist finden wir auf solche Fragen tatsächlich keine Antwort. Aber der Hebräerbriefschreiber ist ganz realistisch, wenn er sagt, wenn wir Schicksalsschläge erleiden, freut sich keiner darüber. Aber später wird es denen, die durch diese Schule gegangen sind, als Frucht den Frieden in Gott bringen. Die durch diese Schule gegangen sind, werden als Frucht den Frieden in Gott finden. Da haben wir es. Eine Verheißung, an der wir uns klammern können, damit das Vertrauen wächst und wir im Vertrauen, ohne zu wissen warum, unseren Weg weitergehen können. Und ich glaube, wir haben heute zu diesem Frieden Gottes noch einen ganz anderen Zugang, seit Jesus gekommen ist. Mir fällt da immer wieder ein, wie Jesus seine verängstigten Jünger nach seiner Kreuzigung aufsucht in ihrer Angst in Jerusalem hinter verschlossenen Türen. Wie soll es weitergehen? Bewegte sie die Frage. Da kommt er, der Auferstandene durch die verschlossenen Türen. Und sagt dieses Wort, Friede euch. Er wiederholt es, Friede euch. Wissen Sie, ich glaube, hier kann man sagen, hier bündelt sich die ganze Botschaft von Jesus Christus, von dem ewigen Gott, in einem Wort zusammen. Er ist gekommen, um Frieden zu stiften, zwischen ihm und uns, damit unser Friede in ihm uns den Lebensmut erhält und das Vertrauen wieder wach werden lässt. Das ist die Absicht unseres Gottes mit uns, mit dir, dir, dir und mir ebenso. Jeder darf diesen Frieden durch Jesus Christus erfahren. Jesus steht heute noch bereit, Ihnen dieses zu sagen, sein Motto ins Herz zu schreiben. Ich will dich in meinem Frieden festhalten, damit du das Leben bewältigst und bewahrt wirst. Auch wenn wir nicht wissen, warum wir solche schweren Wege gehen müssen. Die ihm vertrauen, werden neuen Mut empfangen. an Gottes Hand weiterzugehen und auf ihn zu hoffen. Und das sollten wir an diesem Morgen neu vor Augen haben, ins Herz schreiben. Ja, der Herr ist da. Und er führt mich, obwohl ich ihn nicht sehe. Nach etwa 15 bis 20 Jahren mag es gewesen sein, vielleicht sogar ein bisschen länger, als nun Naomi in Moab gelebt hat, bricht in ihr die Sehnsucht auf, wieder ihre alte Heimat aufzusuchen. Verständlich. Mann verloren, zwei Söhne versorgt. Beiden Schwiegertöchter ist das Einzige, was sie wahrscheinlich hat. Gerade in dieser Zeit erfährt sie, dass es in Israel wirtschaftlich wieder bergauf gegangen ist. Die Hungersnot ist vorbei, es geht wieder gut. Und dann kommt der Gedanke zurück. Zurück in mein Heimatland. Und sie entschließt sich schließlich, Moab zu verlassen und nach Juda zurückzukehren. Als sie damals in dieser fremde Moab ankam, da hatte sie Mann und zwei Söhne. Und jetzt muss sie allein, einsam und traurig durch die Tage gehen. Und da ist es doch verständlich zu sagen, ich gehe wieder dahin zurück, wo ich noch meine Verwandten habe, wo meine Wurzeln sind. Da möchte ich hin. Ist dieser Weg ein Weg aus der Sackgasse in eine neue Zukunft? Naomi hofft es. Ihre beiden Schwiegermütter können das nicht mit ansehen, sie allein ziehen zu lassen. Und sie begleiten ihre älter gewordene Schwiegermutter, als sie weggeht. Nachdem die drei so belasteten Frauen ein Stück Weg gegangen sind, bleibt Naomi stehen und sagt zu den beiden, nun kehrt zurück in euer Elternhaus. Gott, der Herr, vergelte euch all das Gute, das ihr an mir und euren Männern getan habt. Gott gebe euch wieder einen Mann, ein neues Zuhause. Naomi küsst die beiden zum Abschied. Sicherlich haben sie alle geweint, bitterlich. Und dann sagt sie noch als Ergänzung, ich kann euch nicht zumuten, dass ihr das bittere Schicksal mit mir teilt, das Gott mir zugemutet hat. Orpa, die andere Schwiegertochter, entschließt sich schweren Herzens, verabschiedet sich und kehrt um. Und Ruth? Ruth sagt, ich zitiere, bedränge mich nicht, dich zu verlassen. Wohin du gehst, da gehe ich mit. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben sein. Und wenn ich dieses Versprechen nicht halte, fügt sie hinzu, soll mich Gott bestrafen. Nur der Tod kann mich von dir trennen. So gehen die zwei weiter. Zwei unterschiedliche Frauen. Und doch, für Naomi ist es eine Möglichkeit, nicht nur allein zu gehen, einsam zurückzukehren. Und an dieser Stelle, wenn wir es richtig betrachten, zeigt sich die Frucht ihres Vertrauens, das sie ausgelebt und ausgesprochen hat gegenüber ihren Schwiegertöchtern in der harten Zeit der Jahre. Ruths bewegendes Zeugnis, dein Gott ist mein Gott, zeigt doch, was Ruth abgelesen hat am Leben, an den Worten ihrer Schwiegermutter, dass es ehrlich und überzeugend ist, es gibt einen Gott und der führt durch die tiefsten Tiefen hindurch und verlässt uns nicht. So haben sich offensichtlich diese beiden Frauen gegenseitig gestützt. In dem Vertrauen, Gott wird uns weiterhelfen. und durchbringen. Dann, in Bethlehem angekommen, gibt's ein großes Aufsehen. Naomi, bist du wirklich zurück, ohne Mann und ohne Söhne? Und du sagst uns, meine einzige Stütze ist meine Schwiegertochter, die ja auch schon Witwe ist. Ach, reagiert Naomi, der allmächtige Gott hat mir ein hartes Schicksal zugemutet. So steht's im Buch Ruth. Voll zog ich aus, voller Hoffnung und Erwartungen, und leer hat mich der Herr wieder zurückgebracht. Trotz aller Irrwege hält Naomi an Gott fest und daran fest, dass Gott auch für sie eine weitere Zukunft hat. Sie sagt ja, Gott lässt mich zurückkommen. Hier weiß sie sehr deutlich, auf diesem Weg ist Gott mit mir. Bei allem Auf und Ab. Wir sehen, Naomi vertraut ohne das Warum zu ergründen. Der Hebräerbriefschreiber noch einmal, zitiere ich, ermahnt uns, werft euer Vertrauen nicht weg. Es soll euch reich belohnt werden. Ihr braucht Kraft zum Durchhalten. Es wird euch gegeben, was er euch zugesagt hat. Meine Lieben, ich muss zusammenfassend abbrechen und ich gebe den Anstoß, dass ihr das Buch Ruth selber lesen. Vertrauen lernen, auch wenn wir Gottes Wege nicht verstehen. An dem gnädigen Gott festhalten, trotz mancher Lasten und Fragen. Bleibt die Lebenssituation für die allermeisten Menschen in irgendeiner Phase ihres Lebens auf dieser Erde. Jesus Christus ist und bleibt vertrauenswürdig. Jesus Christus ist und bleibt vertrauenswürdig. Und dann werden wir ihn erfahren, Frieden und Trost und Hoffnung kriegen. Schließlich, Naomi erlebte Gottes Durchhilfe auf ganz wunderbare Weise. Sie darf sogar einen Enkel auf ihrem Schoß haben und ihn mit aufziehen. Ruth findet aus der Verwandtschaft, ihrer Verwandtschaft, einen Ehemann. Sie bekommen einen Sohn. In dem Leben, würde ich sagen, des hohen Alters, darf Gottes Licht im Leben der Naomi noch einmal hell aufleuchten und reichen Segen bringen. Übrigens, der Sohn von Ruth heißt Obed, und dieser Obed ist der Großvater von David. Und in der Spur der Generationen weiter führt das bis zu Jesus Christus. Am Ende heißt es in unserem Text, bin ich immer noch bei dir. Das ist die Schlussfolgerung von David. Das ist das Angebot. Das darf unsere Schlussfolgerung sein. Herr, am Ende bin ich doch bei dir, weil du bei mir bist. Gott trägt. Ihr Lieben, das ist eine Zusage für jedes Alter.